mit Gottes Hilfe. So, lasst uns jetzt unsere Bibelstelle anschauen. Ihr habt es da vorne auf unser PowerPoint. Wir machen weiter in diese wunderbare Bergpredigt von unserem Herrn Jesus Christus. Und er sagt in Matthäus 5, Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch redet. Da darf man nicht stoppen, oder? Warum? Aus welchem Grund? Um meinetwillen. So, lesen wir es noch einmal. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Sehen wir wieder, wer im Mittelpunkt steht. Warum sollten wir jetzt sagen, oh, ich bin gesegnet vor Gott? Das klingt ja richtig schlecht. Vers 12. Freut euch und jubelt! Ja, also Peter sagt Amen. Wenn du in deinem Herzen sagst, hä? Und du sagst nicht Amen, dann musst du mal eine Frage stellen. Was ist in meinem Herzen los? Kann ich überhaupt mich freuen und jubeln, wenn Leute mit mir schlecht sogar umgehen wegen Jesus? Aus welchem Grund sollte ich mich freuen? Das ist das Schöne, dass der Herr Jesus uns auch den Grund gibt, warum wir sogar einen echten, wahren Grund hätten, nicht nur zu sagen, ja, passt schon, ich kann das ertragen, sondern, wow, danke, ich freue mich sehr. Also du sagst, was, bist du Psycho? Was, du musst ja, hast nicht genug geschlafen, oder? Irgendwas ist nicht mit dir in Ordnung. Jesus sagt aber, freut euch und jubelt. Warum? Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wow, eine sehr, sehr, sehr starke Aussage. Als erstes wollen wir einfach unser Sündenfaktor, warum diese Stelle wie allen Stellen so wichtig sind. Was können wir aus diesen zwei kurzen Verse herausziehen? Was ist es in uns, dass wir brauchen, warum wir das brauchen, dass Jesus diese Dinge sagt? Erstens, man denkt, dass es möglich wäre, neutral gegenüber Jesus zu sein. Das ist, wie viele Menschen denken. Solange ich nichts Negatives tue oder nichts Negatives sage, in meinem Herzen glaube ich, und das ist zwischen mir und Gott, und niemand soll irgendwas davon wissen oder denken oder sagen, ich kann nach außen neutral sein. Ich muss jetzt nicht wirklich groß zugeben, dass ich Jesus nachfolge. Und das passt schon, das ist okay. Ich kann neutral sein gegenüber Jesus. Oder manche, die sagen, und denken, naja, ich lehne Jesus ab, nicht ab. Ich lehne ihn natürlich nicht ab. Also, warum sollte ich ihn ablehnen? Aber ich nehme ihn auch nicht an. Also ich bin in der Mitte. Ich bin mir einfach nicht sicher. Hey, ja, was ist, ich bin nicht gegen Jesus. Und das passt eh schon, oder? Die Frage ist nicht, ob du gegen Jesus bist. Ob ich gegen Jesus bin. Natürlich ist das schlecht. Aber die Frage ist nicht, bist du neutral? Es ist nicht möglich, neutral zu sein. Es ist tatsächlich nicht möglich. Wer nicht mit Jesus ist, ist gegen ihn. Und du sagst, was? Ja, weil er ist entweder der Schöpfer und der Retter und im Zentrum von das Universum oder nicht. Es kann nicht sein, ja, der ist ein guter Lehrer. Nein, wenn das der Fall ist, dann war er ein Lügner und ein Verrückter. Und er hat dauernd davon erzählt, dass er auferstehen wird und dass er vom Himmel herabgekommen ist. Solche Dinge, die kein vernünftiger Mensch sagen würde, es sei denn, dass es stimmt und die Wahrheit ist. Und Jesus hat das bewiesen, dass er vom Himmel herabgekommen ist. Wie? Indem er am dritten Tag auferstanden ist. Das beweist die Identität und die Autorität unseres Herrn Jesus Christus. Du kannst nicht neutral sein zu Jesus Christus. Entweder nimmst du ihn an oder du lehnst ihn ab. Nur treue Nachfolger von, und jetzt, ich habe das mit Absicht so formuliert, von Jesus. Und da, wisst ihr, in Israel sagen sie nicht Jesus. Das ist nicht die, wie sie seinen Namen aussprechen in Israel. In Israel nehmen sie die hebräische Name. Das war eine ganz normale Name. Jeshua. Das ist Jeshua. Da waren viele Jeshuas unterwegs damals. Es war nicht nur ein einziger Jesus, der unterwegs war. Aber es gab einen Jeshua, der aus Nazareth kam, der Wunder getan hat, der gepredigt hat, der Dinge behauptet hat, von seiner Kindheit an. Vergisst nicht, er ging ins Tempel und die Schriftgelehrten waren, haben sich gewundert über das, was er schon konnte als junges Kind eigentlich. Die nur treue Nachfolger von Jesus, dieser Jeshua aus Nazareth, ein geschichtlich echter Person, nur treue Nachfolger gehören zum Himmelreich Gottes. Du bist kein treuer Nachfolger Jesu, wenn du neutral bist über Jesus und zu Jesus. Wenn du nicht neutral bist, dann wird es natürlich immer wieder dazu kommen und da vorkommen, dass man entweder mit Jesus leidet oder wegläuft, um sich zu schonen. Ihn verleugnet, damit man nicht leidet. Wir wollen heute drei Fakten betrachten aus dieser Stelle und vielleicht wirst du sagen, wo hast du das herausgefunden? Ich hoffe, ich kann das gut erklären. Wir werden das ein bisschen anders angehen, als was wir mit den Seligpreisungen, die davor waren, betrachtet haben. Und zwar, wir werden aus dieser Stelle diese drei Fakten betrachten, die wir hier finden. Erstens, jeder legt Rechenschaft vor Gott ab. Jeder persönlich legt Rechenschaft vor Gott ab. Glückselig ist jeder, der auf der Seite Jesu steht. Du kannst nicht neutral sein. Du musst auf seiner Seite wirklich stehen und ihn verteidigen und zu ihm stehen. Und jeder treue Knecht Jesu steht auf der richtigen Seite der Geschichte. Weißt du, was heute so oft gesagt wird? Ah, das ist, wie du denkst, das ist so 19. Jahrhundert oder früher. Das ist ja so veraltet. Wir wissen schon so viel mehr. Unsere Psychologen haben alles schon gelöst. Wir haben bei der Seelsorgeschulung, übrigens, das ist ein bisschen die Herausforderung, wenn du so viel Wahrheit und Wort aufsaugst, und dann Thema wechselt. Also das Ganze, was wir in den letzten Tagen gehört haben, das prägt immer noch meine Gedanken. Es ist so relevant auch zu unserem Thema heute. Aber der Vortragende hat eben erwähnt, dass die Psychologen, da gab es eine Geschichte, wo jemand zu einer Psychologenkonferenz gegangen ist und jeder Psychologe, der rausgekommen ist, der wurde die Frage gestellt, wie viele Menschen hast du wirklich geheilt, dass sie nicht mehr psychisch krank sind? Und du musst verstehen, das sind Leute, die Depressionen haben, Zorn haben, eben Angstzustände. Das ist nicht jemand, der jetzt irgendein Krebsding hat. Das ist alles im Herz und in der Seele, im Kopf. Und die alle haben eigentlich gesagt, niemand, oder sie haben gelacht. Einer hat sogar gesagt, ja, das ist gar nicht mal das Ziel, jemanden zu heilen. Aber wisst ihr was? Du kannst wirklich geheilt werden von Depressionen durch die Kraft Jesus Christus. Du kannst lernen, wie du tatsächlich innerlich voll bist, nicht leer. Und wenn du da bist und sagst, in meinem Herzen fühle ich mich leer, dann weißt du, dann ist mein Herz nicht voll mit Jesus. Ich muss da ansetzen. Und da kann man natürlich sehr viel dazu sagen. Diese Welt hat keine Antworten. Die Welt sagt, wir sind so fortgeschritten, wir wissen besser in unserer heutigen modernen Welt. Aber die gleichen Probleme, die man im Jahr 1000 hatte, Zorn, eben Selbstsucht, Unzucht, Untreue, Lieblosigkeit, Lügen, ist das jetzt irgendwie anders heute? Wir sind so weit gekommen. Alle Väter sind echt treue, hingegebene, gute Väter, oder? Missbrauch haben wir ausgerottet. War was? Nein, kommt uns so vor, als ob das nicht nur nicht ausgerottet ist, sondern zunimmt. Genau wie der Herr Jesus sagte, das haben wir auch gehört. Was passiert, je näher wir zum Ende kommen, wo Jesus zurückkommt, die Liebe von vielen erkältet. Normale Liebe, familiäre Liebe, Mann für Frau, Eltern für Kinder, selbst das friert ein. Und du sagst, was ist hier los? Die Antwort ist, das Problem ist das Herz. Und dieses Problem ist und bleibt unser größtes Problem und das, die Lösung dafür ist und bleibt nur derjenige, der unser Herz geschaffen hat, der dann auch für uns das, den Schuld und die Strafe, die Auswirkungen unserer Sünde am Kreuz bezahlt hat. Und wie heißt dieser Mann, diese Person, der in der Lage war, uns zu retten? Wie heißt er? Wie heißt er?
Jesus.
Wo kommt er her?
Aus Nazareth.
Bilden wir uns das ein? Viele würden sagen, ja, ihr seid alle jetzt deppert und verrückt. Ihr seid alle Psycho. Nein, schau zurück. Das ist eine historische Tatsache und über die Jahrhunderte hindurch gibt es Menschen, die Jesus Christus von Nazareth persönlich kannten durch den Glauben an seinem Wort. Die ihn nachgefolgt haben und treu waren und für ihn auch gelitten haben. Weil du nicht neutral sein kannst, wenn es um Jesus Christus geht. Es ist nicht möglich. Jesus Christus sagt uns eben, dass er uns segnen wird. Es ist nur mit Segen verbunden, ihn zu kennen und ihn treu nachzufolgen. Bevor wir unseren ersten Punkt angehen, weißt du, würdet ihr mit mir auch eben zustimmen, dass obwohl wir in unserer Welt so viele Möglichkeiten haben und eigentlich so viel Freizeit haben, mehr persönliche Fähigkeit, unsere Zeit zu gestalten haben heute als vor wahrscheinlich die gesamte Geschichte der Welt. Weil in der Vergangenheit musstest du einfach von morgen, nachdem du aufgestanden bist, am Abend fast ums Überleben kämpfen, dass du essen kannst, dass du was verdienen kannst. Heute, wir gehen zum Supermarkt, gehen zu Billa Plus, was weiß ich, Aldi oder Lidl, und dann regen wir uns auf, weil unsere besondere Art von Joghurt ist ausverkauft. Und es gibt nur 3 verschiedene andere Möglichkeiten. Aber mein Lieblingsjoghurt ist nicht mehr da. Also eine schlimme Sache, oder? Wir verstehen nicht, was das ist, ums Überleben zu kämpfen. Und wirklich voll beschäftigt zu sein mit den ganz normalen Lebensnotwendigkeiten. Und in dieser Zeit, wo wir so viel Freizeit haben und so viel eigentlich Selbstgestaltungsmöglichkeiten haben, trotzdem sind viele Leute nicht gesund, weil sie nicht genug Bewegung bekommen. Würdet ihr das zustimmen? Wer hier in diesem Raum würde sagen, ja, eigentlich brauche ich mehr Bewegung? Ich gebe mich dazu. Wow, okay, so. Wir werden heute jetzt keine Predigt halten zum Thema Bewegung, okay? Das ist nicht mein Ziel, aber ich sage das nur deswegen, weil wir können sehr gerne reden drüber. Aber weißt du, wie schlimm das ist? Die Leute, die kommen nach Hause von der Arbeit, sie saßen die ganze Zeit vor irgendeinem Bildschirm in der Arbeit und dann kommen sie nach Hause und was tun sie? Setzen sich hin vor am Sofa und schauen noch einmal den Bildschirm an und bewegen sich überhaupt nicht. Wie schlimm ist das? Und alle sagen, ja, das ist wirklich schlimm. Ja, ich sehe das auch so. Ja, das ist ganz schlimm. Aber was ist es, wenn einer kommt und sagt, weißt du was, Stan? Du sitzt den ganzen Tag in deinem Sessel da und du schaust eigentlich deine Bibelprogramme an und tust deine E-Mails schreiben und deine Briefe schreiben und deine Kommunikation und Vorbereitungen. Und dann gehst du nach Hause und sitzt wieder auf einem Sofa und schaust dann irgendwelche Dokus an. Oder, was weiß ich, du bist mit den Kindern da und sitzt da um den Tisch herum und du bewegst dich nicht. Stan, du musst mehr Bewegung haben. Auf einmal muss ich etwas sagen, oder? Ich muss sagen, na Blödsinn, stimmt gar nicht. Aber ich habe gerade davor gesagt, ja, alle brauchen das, alle, das stimmt, ja. Aber dann, wenn einer sagt, ja, aber Stan, du brauchst das. Was tun wir dann? Wird nicht bis jetzt persönlich, okay? Das ist zu persönlich. Jetzt bist du zu eng bei mir angekommen und das ist Privatsache. Die Welt soll sich verändern, aber sag nicht, dass ich mich verändern soll. Kennt ihr das? Heute wird's persönlich. Nicht von mir aus, von Jesus aus. Weil wir haben jetzt die Seligpreisungen gehabt, die sind wunderbar und er hat in jeder dieser Seligpreisungen allgemein gesprochen. Glückselig sind die Geistlichen, sind die Sanftmütigen, sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Aber heute sagt er, glückselig seid ihr. Wer gehört dazu? Nehmen wir das von Plural weg, machen wir das Einzahl. Glückselig bist du. Jeder legt persönlich eben Rechenschaft vor Gott ab. Wir können lang und korrekt über wie sündhaft und wie schlimm diese Welt ist reden. Wir sind Experten darüber zu meckern, korrekterweise nicht zu sagen, das ist gut, das können wir nicht gut behaupten, aber wir können wirklich schlecht die schlechte Eigenschaften dieser Welt, die sündhaften Zustand dieser Welt wunderbar theologisch definieren und sagen, ja, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Ach, wenn nur die Welt sich verändern würde. Und Jesus sagt, stimmt, stimmt, aber dann sagt er, und was ist mit dir? Wer mag das? Wer mag das, bloßgestellt zu werden? Was, ich bin ein Sünder? Was, ich brauche dich? Ich brauche Errettung? Ich brauche Vergebung? Ich soll auf deiner Seite stehen und nur auf deiner Seite? Ich? Natürlich, die ganze Welt soll das machen, aber du sagst, du sprichst mir an. Aber Herr, das kostet etwas. Wir haben auch eine schöne Aussage gehört an dieses Wochenende, die dabei waren. Die Errettung ist nicht gratis. Es ist nicht gratis. Es ist nicht frei, sozusagen. Es ist nicht gratis. Es ist was ganz anderes. Es ist schon bezahlt. Teuer bezahlt. Wer hat es bezahlt? Jesus wieder. So, wenn wir das Evangelium als irgendwas Billiges betrachten, dann haben wir nicht verstanden, wer das bezahlt hat. Dann haben wir nicht begriffen, wer eigentlich an unserer Stelle dort an diesem Kreuz hing. Das war nicht einfach irgendeiner. Das war Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, der dich so sehr liebt. Das ist derjenige, der im Garten Eden mit Adam und Eva gesprochen hat und Adam und Eva gesagt hat, dass der Same der Frau wird die Schlange, seinen Kopf zertreten, zerstören. Und er wusste, das ist meine Aufgabe. Und das hat er durchgezogen bis zum Schluss. Warum? Weil ihm fad war? Weil er sonst nichts Besseres zu tun hatte? Nein. Und das ist, wo es wirklich sehr persönlich ist. Weil er wusste, dass es dich geben wird. Und weil er wusste, dass es Adam schon gab. Weil er dich persönlich kennt. Er kennt sogar alle Sterne im Universum und hat sie sogar Namen gegeben. Du sagst, na, das gibt's nicht. Doch, ist kein Problem, wenn du allwissend bist und allmächtig. Wenn du verstehst, er ist Gott. Er kennt deinen Namen. Er kennt, wer nach dir kommt. Und er liebt dich so sehr, dass er mit dir auch Gemeinschaft haben wollte, das dir anbietet. Aus Liebe heraus hat der Herr das getan. Du und ich können nicht eines Tages vor dem Herrn Jesus stehen und sagen, Herr, ich habe allgemein das nicht abgelehnt. Ich wusste, dass das wichtig ist. Wir müssen vor Jesus eines Tages stehen und wir müssen die Frage beantworten, was habe ich persönlich mit Jesus Christus getan? Wie stehe ich persönlich ganz alleine vor Gott? Bin ich in Christus? Habe ich Jesus und seine Errettung angenommen? Bin ich auf seiner Seite? Und du sagst, ah, wie schlimm, du teilst die Welt auf in zwei Gruppen, die auf der Seite Jesu sind und die nicht auf der Seite Jesu sind. Das ist so schlimm und so gefährlich. Was ist gefährlich daran, wenn du auf der Seite Jesu bist, dann, wie wir in der Bergpredigt hören, dazu aufgefordert wirst, deine Feinde zu lieben, dich für andere Menschen aufzuopfern, andere Menschen selbstlos zu dienen. Also da ist nichts Gefährliches daran, auf der Seite Jesu zu sein. Das kann nur diese Welt stärken. Das Problem ist, wenn du nicht auf der Seite Jesu bist, dann bist du auf der Seite seines Feindes. Und was sind die Auswirkungen davon? Erstmals verloren in der Ewigkeit für dich persönlich, aber dann die Werke des Fleisches. Streit, Zorn, Selbstsucht, Unzucht, alles, was in dieser Welt, die ganze Welt kaputt macht. Nur Jesus ist die Lösung dafür. Ja, die Bibel, ja, Gott teilt diese Welt auf in zwei Gruppen. Die, die auf der Seite Jesu stehen, im Glauben und im Glaubensgehorsam, und die, die entweder nur ein Mundbekenntnis haben oder gar kein Bekenntnis haben, aber auf ihrer eigenen Seite stehen. Und das Spannende ist, wie wirst du das dann eigentlich herausfinden? Weil viele können sagen, Herr, Herr, wir haben das alles in deinem Namen gemacht. Und eine der Sachen, das Jesus sagt, ist ein Indiz dafür, dass du nicht nur in deinem Kopf und mit deinem Mund bekennst, sondern in deinem Herzen ihm nachfolgst und wirklich zu ihm stehst, ist, dass du auch bereit bist, für ihn zu leiden. Für uns ist das schwer vorstellbar, weil wir so viel Freiheit haben. Jesus spricht jetzt nicht die allgemeine Menschheit an, die allgemeine Zuhörer, sondern sagt, ihr persönlich, du. Wie steht's mit dir? Johannes 1, Vers 10 sagt uns, dass diese Dinge notwendig waren, weil auch damals, er spricht die Juden an. Es steht da, er war in die Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Wow, der Schöpfer wird Mensch. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus weiß, wie es heißt, abgelehnt zu werden. Und er spricht die Juden hier an, da auf diesem Berg und sagt, es reicht nicht einfach allgemein diese Wahrheiten zu betrachten. Ihr müsst persönlich zu mir stehen. Liebe Geschwister, ist es dir ein paar Mal oder vielleicht passiert, dass du in einer Predigt, eine Predigt hörst, vielleicht hier in der Versammlung bist und der Prediger oder vielleicht hörst du was an aus dem Internet oder irgendwo. Du sitzt da und ständig denkst du, Mann, das wäre so gut, wenn Bob das hören würde. Das ist perfekt für Bob. Bob braucht das wirklich. Ich hoffe, er hört gut zu. Vielleicht sitzt du hier in der Versammlung und das ist irgendein anderer in der Versammlung und sagt, der braucht das heute wirklich. Wir sind so schnell und so gut dabei zu sehen, was alle anderen Menschen brauchen, oder? Aber damit wir glückselig wirklich sind, muss es mit uns anfangen. Okay, das brauche ich. Das brauche ich. Ich will nicht ein geteiltes Herz haben. Ich will nicht mit einem Fuß in dieser Welt und den anderen Fuß mit dem Herrn glauben, ich tue irgendwas Gutes oder dass ich auf der Seite Jesu bin. Ich muss und darf ein ungeteiltes Herz haben. Ich will das haben. Das ist mein Lebensziel als wahrer Nachfolger, Jünger Jesu. Und vergiss nicht, Jesus hat uns nicht dazu aufgerufen, geht hinaus und macht die Menschen gläubig. Nein, das ist nicht das Ziel, das ist ein Teil des Ziels. Er sagte, geht hinaus und macht sie zu Jüngern, Nachfolger. Das ist Glaube plus Werke zusammen. Die Werke retten nicht, aber Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, aber dann verprügelst du deine Kinder oder was weiß ich, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Irgendwas da stimmt nicht. Herz und Werke und Taten verbunden miteinander. Und das, was der Herr uns immer wieder, wozu er uns immer wieder aufruft. Du musst persönlich darüber nachdenken. Nicht einfach, ja, das sind allgemeine gute Prinzipien, sondern wie stehe ich persönlich zu Jesus Christus? Und zweitens, glücklich ist jeder, der auf der Seite Jesu steht, tatsächlich. Jesus behauptet jetzt, dass er selbst der Auslöser sein wird für Verfolgung. Auf seiner Seite zu stehen, macht jeden Menschen zu einem glücklichen Mensch aber vor Gott. Selbst wenn du auf einmal wie Jesus zur Zielscheibe wirst. Also eine Zielscheibe klingt nicht besonders lustig. Aber das ist eigentlich, was immer wieder vorkommen kann. Diese Welt und der Gott dieser Welt ist nicht neutral in Bezug auf Jesus. Ich glaube, das ist uns alle klar. So, diese Welt ist nicht neutral, wenn es dazu kommt, wer ist Jesus Christus. Und es ist auch nicht möglich, dass wir persönlich neutral zu Jesus stehen. Und wer deutlich zu Jesus steht, der wird um seinetwillen immer wieder in Situationen hineinkommen, die Jesus nennt Verfolgung. Es ist auch interessant, dass Jesus hier ganz am Anfang seines Dienstes auch dieses Thema anspricht. Er wusste, dass er von vielen auch die Machtmenschen, dieser Machtapparatus, dieses Machtgefüge der Israeliten, also des damaligen Israels, dass er von denen abgelehnt werden wird. Er hat nicht erwartet, dass die machthungrige jüdische Politiker seine Botschaft annehmen würden. Sie haben einen anderen Gott, den sie verfolgen, also den sie eigentlich treu dienen wollen, sich selbst. Oder dass die ehrgeizige Elite jüdische Priester bereit wären, Jesus anzunehmen und sich selbst zurückzuziehen aus dieser großen Verantwortung und Anerkennung vor dem Volk. Er war natürlich auch nicht so dumm, dass er dachte, die Römer werden bereit sein, meine Herrschaft als Messias anzunehmen. Er wusste, dass sie das nicht tun würden, dass sie ihn eigentlich verfolgen würden. Und denkt daran, dass der Pilatus sagte, er ist unschuldig, bis gesagt wurde, wenn du ihn freilässt, dann bist du kein Diener des Kaisers. Und dann, okay, dann bring ihn um. Wer ist ja größer in seinen Gedanken? Jesus oder der Kaiser? Der Kaiser. Okay, dann weg mit ihm dann. Jesus wusste, dass er Verfolgung haben würde. Alle diese Verfolgungen, die er hier erwähnt, hat er auch selbst erlebt. Es steht da, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Keiner dieser Dinge sind angenehm. Also euch schmähen, also Beleidigungen, respektlos behandeln, lustig über jemanden machen, das gehört zur Verfolgung. Das ist das, was auch Ismael gemacht hat für eben Isaak. Er hat ihn geschmäht. Er hat schlecht über ihn gesprochen, dieser Dummer. Das ist Verfolgung. Du siehst auch, dass Jesus das erlebt hat in seinem Dienst. In Johannes 9, Vers 34, die sagen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren. Willst du uns lehren? Was für eine Beleidigung. Du bist in Sünden geboren. Puh, nicht nett. Wir erleben das dann manchmal auch. Was du glaubst an Jesus, schön und gut, mach das am Sonntag. Aber warum bist du so radikal? Warum musst du ständig an Jesus denken? Warum muss Jesus im Mittelpunkt deines Lebens sein? Mach das am Sonntag und hab deinen kleinen Fix, deine kleine Spritze und dann lebe normal bitte. Was ist mit dir los? Und du sagst, normal? Was ist das ohne Jesus? Das ist verkehrt. Und wie kann das sein? Naja, du hast ein neues Herz. Das haben wir gerade gesehen bei den ganzen Seligpreisungen, oder? Du hungerst und durstest nach Gerechtigkeit. Du trauerst über Sünde. Und das nicht nur Sonntag von 10 bis 12 Uhr in der Woche. Also du willst Jesus verherrlichen mit deinem Leben. Nicht nur Sonntag von 10 bis 12, sondern 7 Tage der Woche, 24 Stunden am Tag. Woher kommt das? Naja, der Stern, der hat mir gesagt, das muss ich machen. Wenn es daraus entsteht, hör auf. Und dann ist es nur äußerlich. Das bringt gar nichts. Ich bin niemand. Wenn es aber daraus entsteht, ich kenne Jesus. Er starb für meine Sünden am Kreuz. Er ist 3 Tage danach auferstanden, damit er mein Fürsprecher sein kann vor dem Vater. Er sitzt heute zum Rechten des Vaters. Eines Tages werde ich Jesus ins Gesicht schauen und ich will an diesem Tag ihm die Ehre geben. Ich will ihm heute verherrlichen und ich will ihm jeden Tag verherrlichen, weil er der Einzige ist, der diese Welt retten kann. Und in deinem Herzen ist, ja, das ist es eigentlich. Er ist mein Erlöser. Nicht, ich gehöre zu dieser Religion, dieser Glaubensrichtung und so, deswegen mache ich das. Weißt du, manchmal wirst du auch so geschmäht. Wieso musst du jetzt deine Glaubensrichtung ändern? Wir waren schon immer in dieser Richtung. Unsere ganze Familie war in dieser Richtung. So, als ob du eine politische Partei wechselst. Wir waren schon immer SPÖ und jetzt willst du KPÖ sein? Oder was weiß ich? Da gehen wir jetzt nicht da hinein. Das ist, wer wir sind. Die Antwort ist, ja, wir sind alle Sünder, aber jetzt habe ich die Lösung gefunden. Wenn unsere gesamte Familie jetzt über Generationen hindurch an eine bestimmte Krankheit gelitten hat und jetzt habe ich erkannt, es gibt sogar eine Behandlung, die diese Krankheit für immer, für mich persönlich ausschaltet und mich gesund macht, soll ich wirklich dastehen und sagen, naja, aber wir sind alle eigentlich an dieser Krankheit gestorben. Du darfst jetzt nicht leben. Macht das Sinn? Es ist spannend, dass der Herr Jesus selbst sagte, dass wenn Menschen, die unserer Familie angehören, in Lukas Kapitel 16, wo der reiche Mann stirbt und er wacht auf in Hades, in Qual, und dieses Gespräch, das er führt in diesem Gleichnis, das der Herr Jesus gibt, ist hierher kommen. Und Abraham sagt in diesem Gleichnis, sie würden das nicht. Er sagt, nein, aber wenn jemand aus dem Toten auferstehen würde und dann das sagen würde, ich würde es glauben. Toten auferstanden ist Glauben, lehnst. Warum? Weil einer, der aus dem Toten auferstanden ist, heißt Jesus. Und das weißt du schon lange. Ein Herzensproblem ist, nicht ein Wissensproblem. Wie heißt das auf Deutsch? Lass die Kirche im Dorf. Sei nicht päpstlicher als der Papst. Ich verstehe, wo diese Dinge kommen. Wenn du es biblisch angehst, wenn du es wirklich biblisch angehst, nicht fleischlich, mit dem Gott Israels zu werfen. Sie hoben Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mittendurch. Er hat klar und deutlich gesagt, ich bin Gott. Ehe Abraham war, bin, für sich aber hat der Herr Jesus das erlebt. Verleumdung ist er nicht. Der war nicht unehelich geboren. Verschmäht zu werden, dafür auch zu leiden, zu werden, weil du zu Jesus stehst und du sagst, nein, ich bin nicht bereit. Habt ihr gewusst, dass die Christen damals vorgeworfen wurde, dass sie Atheisten waren? Die glauben an Jesus und die Römer und die heidnische Gegner der Christen sagten, das sind Atheisten, keinen Gott. Stimmt das? Natürlich nicht. Die glauben, Menschen einfach ihren Weg gehen, wie sie es möchten. Zwei Menschen, die eben das mit Mann und Frau, die nicht verheiratet sind, miteinander einfach Geschlechtsverkehr haben wollen. Die lieben einander. Was? Warum machen wir das? Soll es zu tun haben? Nein, weil Gott sagt, das ist Sünde. Und wenn du nicht verstehst, was Sünde ist, kannst du auch nicht Buße tun. Wenn du nicht Buße tust, dann kannst du auch nicht zum wahren Glauben an Jesus Christus kommen. Wir können nicht lauter sünden, als wir unseren eigenen Weg gehen. Das Gesetz führt uns zu Christus hin. Das ist voller Liebe. Ein Arzt, der nicht bereit ist, seinem Patient zu sagen, weißt du was, du hast eigentlich ein bösartiges Tumor. Und er sagt, das will ich nicht sagen, das wäre so. Ich will ihm nicht sagen, weil das ist so schmerzhaft, das zu erkennen. Und dann, da musst du was machen. Ich sag's ihm gar nicht. So, lieber Herr Arzt, wie geht's mir? Ich habe jetzt gesunde Untersuchungen gemacht. Wie ist die? Alles passt, alles in Ordnung. Genieß dein Leben. Du hast nur kurze Zeit zu leben. Aber ich sag's dir nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das Liebevollste, was wir tun können, ist Menschen die Wahrheit zu sagen und zu sagen, es gibt eine Lösung für deine Sünde. Die Lösung, der Lösung, sagen wir so, er heißt Jesus. Er hat deine Schuld bezahlt, aber du musst deine Sünde auch erkennen. Denk nicht, das ist lieblos oder intolerant oder eng und gefährlich, das zu sagen. Das ist Wahrheit. Natürlich, heute wird das auch angegriffen. Wir sagen, es gibt keine Wahrheit. Alles ist relativ. Du glaubst das nur, weil du damit aufgewachsen bist. Nein, stimmt nicht. Wir glauben das, weil es in diesem Buch steht. Wir glauben das Wort Gottes. Das ist unsere Autorität und Grundlage. Und das ist deutlich in diesem Buch. Ganz deutlich. Niemand kommt zum Glauben an Jesus Christus, um in dieser Welt berühmt zu werden. Niemand kommt zum Glauben an Jesus Christus, um ein einfaches Leben zu führen. Jakobus 4,4, da sagt uns das, der Geist Gottes, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott ist? Feindschaft gegen Gott. Du kannst nicht neutral sein. Du kannst nicht einen Fuß in einem Boot haben, die Welt, und den anderen Fuß im Boot Jesu und meinen, du wirst trotzdem nicht nass werden. Die Welt geht unter und du gehst unter mit. Nur Jesus. Du musst beide Füße fest im Boot Jesu haben, im Glauben. Lukas 9, Vers 26. Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Liebe Geschwister, es ist so viele Beispiele davon. Ich habe ein Buch in meinem Büro, wo es steht, das Blut der Gerechten oder der Gläubigen. Und darin wird erzählt, wie viele Menschen wirklich bis zum Tod für den Herrn gelitten haben. Und da gibt es die Geschichte von einem gewissen Mann in der damaligen Sowjetunion, der hieß Vanya. Und ich habe seinen letzten Namen auch. Das heißt, er war Vanya Vasilevich. Vanya Vasilevich. Kennt ihr ihn? Wer hier kennt Vanya? Ich kenne nur die Geschichte aus dem Buch. So, wer ist dieser Mann? Er ist ein Mann, ein Russe, der in den 70er Jahren eben gelebt hat. Vanya war Christ und wie damals und auch heute war dann seine Militärdienstzeit ist es gekommen und er musste einrücken im russischen Militär als gläubiger Christ. Es waren in dieser atheistischen Sowjetunion immer noch viele Menschen, die gläubig waren, die nicht bereit waren, die Propaganda des Staates anzunehmen und blieben treu zum Herrn Jesus. Vanya war einer davon. Und er musste einrücken. Er war auch bereit, seine Pflicht zu tun in dieser gottlose eben Regierung. Und das ist natürlich auch recht, was er da gemacht hat. Während seines Dienstes ist er aber tragischerweise gestorben. Und die Armee gab als eben Todesursache Ertrinken an und sagte, ja, es war ein schlimmer Unfall und er ist in einer schwierigen Situation ertrunken. Sie haben dann den Sarg der Familie gegeben und es wurde eigentlich zusammengeschweißt. Es war zusammengeschweißt, diesen Sarg. Du konntest nicht öffnen, normal. Und dazu haben sie dann einen Offizier hingeschickt zu diesem Begräbnis. Und seine Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass man diesen Sarg nicht aufmacht. Aber die Familie und die Bekannten von Vanya waren so traurig, sie wollten ein letztes Mal den Leichnam von ihren geliebten Verstorbenen sehen. Und dieser Offizier musste eigentlich mit Angst und Schrecken weglaufen, weil sie waren so überführt oder ja, von ihrem Trauer. Sie haben das aufgemacht. Als sie den Sarg aufgemacht haben, haben sie hineingeschaut und sie haben das gequälte Leichnam von Vanya gesehen. Er hatte Verbrennungen an seinem Körper, Messerstichwunden. Er war gekennzeichnet von schwere, starke Misshandlungen. Natürlich, sie wussten nicht, woraus oder warum. Und erst später sind die Tatsachen seines Todes von einem Oberst der Armee und andere Soldaten, die das miterlebt haben, eben mitgeteilt worden. Vanyas Verbrechen war es gewesen, gebetet zu haben. Er hat gebetet. Gebetet zu haben und sein Glaube an Jesus Christus offen zuzugeben und mitzuteilen. Um seinen Willen zu brechen, musste er 5 Tage ohne Ernährung draußen in Temperaturen unter 0 Grad stehen. Noch einmal musste er das Gleiche 12 Tage lang tun. Er wurde verprügelt, verhört, fand sich in Haft, aber seinen Willen konnten sie nicht brechen. Er sagte, ich habe eine höhere Loyalität, die ich einhalten muss. Und das ist zu wem? Zu Jesus Christus, mein Herr. Schließlich wurde er dem KGB übergeben, die ihn gnadenlos ermordet haben. Oberst Malsin sagte, ich war anwesend, als Vanya starb. Er ist sehr hart gestorben, aber er starb als treuer Christ. Werden wir Vanya eines Tages sehen? Ja. Aber jetzt könntest du das auch erleben? Wärst du auch bereit für Jesus so zu leiden? Wenn einer von uns sagt, ja natürlich, ach, keine Frage, na klar, das ist dann arrogant. Na, wenn wir in so einer Situation stehen, dann wird das der Einzige sein, der uns hilft, der Herr Jesus. Und wie unser Herz davor zu ihm eben stand. Ich habe die Geschwister im Auto gefragt, ob ich ein Beispiel verwenden darf. Also wir haben so viel Gemeinschaft gehabt, hin und zurück im Auto, und verschiedene Fragen wurden gestellt. Und die Frage kam heraus, also wurde gestellt, wie geht eigentlich ein Christ mit Kabarett um? Wie geht ein Christ, was für eine biblische Antwort darauf? Kabarett, was ist Kabarett, oder? Erstmal würde man sagen, ist Humor gottlos? Wenn das ist, dann habe ich ein riesiges Problem, weil ich habe so ein schlechtes Humor und es kommt immer wieder vor. Ich versuche mich zu bändigen, aber es tut mir leid, Kinder. Also, Sie müssen ständig damit umgehen. Ich glaube schon, Gott hat einen gesunden Humor. Also schau die Tierwelt an. Ich glaube nicht, dass Gott keinen Humor hat und manche dieser Tiere schaffen konnte. Also sagst, du schaust das Tier an und du fängst an zu lachen. Also sag, was ist das? Also, das ist ja nett. Aber was ist es mit Kabarett? Vor allem immer wieder kommt es vor in Kabarett, dass Jesus geschmäht wird, oder? Dass man sich über ihn lustig macht. Und alle lachen mit richtig. Oh. Und selbst wenn ein Christ dabei ist, was hat der Christ gerade gemacht in so einer Situation? Er sagt, okay, da lache ich nicht, weil natürlich über Jesus lache ich nicht. Aber hier ist die Frage, was passiert in deinem Herzen, wenn du da sitzt und du hörst, dass einer da vorne steht und sich über die einzige Lösung für diese Welt, die es gibt, den Schöpfer Gott, der für dich und für mich und für diesen Kabarettist sein Leben hingelegt hat, furchtbar gelitten hat. Und der steht da und lehnt nicht nur Jesus ab, sondern lacht über Jesus. Was für eine Wirkung hat das für die Zuhörer, die da sind, die Jesus nicht kennen? Hilft es diesen Menschen, näher zu Jesus zu kommen? Sie haben gerade über Jesus stark gelacht. Sie haben eigentlich ihn als ein Narr dargestellt, ein Idiot, ein Dummer. Und dann könntest du nach so einer Kabarett-Vorführung dann mit den Ungläubigen, die vielleicht mit dir da waren, nachher sagen, hey, weißt du was, du sollst an Jesus glauben. Weißt du was, Jesus für dich gestorben. Und die sagen, weißt du, hast du den Witz gerade gehört über ihn? Ja, ich soll an ihn glauben. Okay, ja, das ist, was du meinst. Und noch dazu, glaubst du, würde der Herr Jesus mit dir dort sitzen und mitlachen oder mitmachen? Würde der Herr Jesus sagen, ja, passt schon, der spottet, der macht sich lustig über die heiligsten Sachen, die es gibt, aber solange du Unterhaltung hast von allem anderen, passt das schon. Wie können wir da sitzen, oder? Eine Frage. Kabarett, ich habe eine liebe Frau, ihr kennt Grace. Ich kenne Graces Schwachpunkten. Vielleicht habt ihr auch eine oder zwei oder manche gesehen. Sie auch nicht viele. Ich kann darüber reden und ich kann mit Grace reden. Aber was würde ich denken, wenn wir eines Tages in der Gemeinde kommen würden und es gibt Zeugniszeit und dann steht einer auf und sagt, ich möchte einmal einfach richtig über Grace reden. Ich möchte euch allen sagen etwas, das passiert ist. Schau, wie blöd und wie dumm Grace ist. Was für ein Idiot. Sie hat das und das getan und das gesagt. Und Wahnsinn, wer macht sowas? Was für ein Idiot. Was für ein absolut... Glaubst du, dass ich da einfach sitzen könnte und dann schweigen und sage, passt, nächste. Könnte ich das machen? Solange alle anderen sie was nett sagen über andere Sachen. Nein, ich würde für meine Frau einstehen. Ich müsste für sie einstehen. Oder ich müsste sagen, nein, das geht nicht. Was ist in deinem, welches Problem hast du mit meiner Frau? Was hat sie dir jemals angetan, dass du sie so lästerst? Wie können wir lachen mit, wenn es nicht um Jesus geht und im nächsten Moment geht es um Jesus, aber da lache ich nicht. Wie kann ich so eine Person überhaupt finanziell unterstützen als erstes? Und als zweites, wie könnte ich meinen, dass er überhaupt lustig ist, wenn er ein Rebell ist gegen unseren Herrn Jesus Christus? Genauso ist es für Unterhaltung. Wie viele Filme gibt es, die sich lustig machen über Gläubigen, über den Herrn? Und wir schauen das an. Oder Filme und Videos und solche Sachen, wo Gott eigentlich gelästert wird, wo Sünde verherrlicht wird. Und wir schauen das an und sagen, ja, es ist halt Teil dieser Welt. Stimmt, aber kann ich das anschauen und meinen, das ist Unterhaltung? Oder ist in meinem Herzen ein Leben da, eine Realität da, wo ich das sehe und ich traure so vor, ich kann nicht weiterhören. Ich kann nicht da sitzen und tun, als ob das in Ordnung wäre. Die Welt geht verloren. Und diese Unterhaltung betäubt die Welt. Und sie lachen über Jesus. Sie lachen über Gerechtigkeit. Sie meinen, Gerechtigkeit gibt's ja gar nicht. Tu einfach, was du willst. Und ich saug das ganze Zeug ein und meine, ich bin nicht davon negativ beeinflusst. Das geht nicht. Wenn wir solche Dinge bereitwillig einnehmen und denken, wenn Verfolgung entstehen wird eines Tages, dann stehen wir richtig an der Seite von Jesus. Welches Spiel spielen wir? Glauben wir das wirklich, wenn in unseren Friedenszeiten wir nicht einmal bereit sind zu unterscheiden zwischen Gerechtigkeit und eben das, was Gott los ist und wir haben ungeteilte Herzen und wir wollen gar nicht mit dieser gottlosen Welt mitmachen. Wenn wir Angst haben, naja, wenn ich nicht mitmache, dann werden meine Freunde sagen, ja, du bist ja radikal. Ja, stimmt, wenn du das so siehst, aber radikal in der Liebe. In der Nachfolge, in der Bereitschaft, für Jesus alles zu geben. Ich gebe nicht nur ein halbes Herz zu Jesus Christus. Jesus sagt, glückselig sind die, die geschmäht werden. Glückselig sind die, die Verfolgung und lügerische, jedes böse Wort gegen sie gesagt wird. Ich will nicht in der Gruppe sitzen und mit denen Gemeinschaft haben, die das tun. Ich kann nicht, ich will nicht. Warum? Weil Jesus mein Herr ist. Weil Jesus meine Hoffnung ist. Weil Jesus mir das Leben gerettet hat. Wie soll ich das tun? Versteht ihr, was ich meine? Macht das Sinn? Das trifft alles in unserem Leben. Du kannst nicht neutral sein. Du kannst nicht halb Jesus nachfolgen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Wer mein Jünger sein will, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist ein Kreuz. Das ist, du stirbst. Und du bist auf seiner Seite. Nicht irgendwo dazwischen. Und was ist dann die Auswirkung davon? Du sagst, oh, das ist ja so schwer. Hier ist, wo Glaube dann klar und deutlich gezeigt wird. Wofür lebst du? Lebst du für heute? Lebe ich für heute? Lebe ich für diese Welt? Was sagte der Herr Jesus? Jeder treue Knecht Jesus steht auf der richtigen Seite der Geschichte, Vers 12. Wenn du um Jesu Willen verfolgt wirst, geschmäht wirst, eben über dich wird gelacht, weil du treu zu Jesus wirst, was steht vor dir? Du hast eine kurze Zeit in dieser Welt. Und ich weiß nicht, wer es als erstes gesagt hat, aber ich finde, das ist wirklich eine gute Aussage. Die einzige negative Art von Hölle, und man kann das nicht wie mit der Hölle vergleichen, aber die einzige Hölle, dass ein Gläubiger in Jesus jemals erleben wird, ist diese Welt. Danach ist Herrlichkeit. Die einzige Herrlichkeit, und das kann man auch nicht wirklich als Herrlichkeit betrachten, aber die einzige Freude, die ein Ungläubiger, Rebell gegen Gott hat, ist das, was er in dieser Welt erlebt. Und danach kommt eine ewige, unbeschreibliche Hölle. Aber wenn du Gott nicht willst, dann gib Gott dir, was du willst. Und zwar Trennung von ihm. Alles, was gut ist in dieser Welt, kommt nicht von der Natur. Wer hat die Natur gegeben? Es kommt von Gott. Und wenn du Gott nicht willst, dann sagt Gott, okay, dann trenne ich mich von dir komplett. Und das ist dann die Hölle. Alles, was gut ist, ist mit Gnade verbunden, ist mit seiner Güte verbunden für dich. So was passiert dann, wenn du sagst, ich bin bereit, in dieser Welt sogar für Jesus zu leiden, weil ich verstehe, diese Welt ist ein Hauch. Es ist ein Dunst. Mein Leben ist so schnell vorbei. Und alles, was in dieser Welt und in diesem Leben passiert, soll Jesus die Ehre geben. Dann steht da, dein Lohn ist groß im Himmel. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ihr habt Grund, tatsächlich sogar zu freuen. Wir haben das letzte Woche betrachtet. Die Jünger, nachdem sie misshandelt wurden, sie kamen zurück und sie freuten sich, dass sie als würdig erachtet wurden, für Jesus zu leiden. Wenn sie Jesus misshandelt haben und schlecht über ihn gesprochen haben, dann werden sie auch über uns das tun. Das hat der Herr Jesus auch vorhergesagt. Wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, das auch praktisch im Leben anzuwenden? Denkst du daran, dass im Himmel eigentlich dein Leben heute ist das, was ausmacht, wie dein Leben für die Ewigkeit nützlich ist? Kannst du lachen über Jesus und meinen, okay, passt schon, ich habe niemandem was angetan, nur ich habe Jesus gelästert in meinem Herzen und meinen, das wird nicht ewige Konsequenzen haben für die, die um dich herumstehen, die, die dich beobachten, die, die dich sehen, ungläubige Menschen. Aber es war so eine lustige Zeit. Okay. Die Hölle ist aber nicht lustig. Wie kann man über Jesus lachen? Wie kann man, eben wie Vanya, ich habe eine höhere Loyalität. Ich kann Jesus nicht verleugnen. Ich will Jesus nicht verleugnen. Weil die Frage, ob ich sterbe, steht nicht zur Diskussion. Ich weiß, ich werde sterben. Jeder von uns, es sei denn, die Entrückung kommt, jeder von uns wird eines Tages sterben. Okay? Die Frage ist einfach, schlicht und einfach nur, was? Wann? Wann sterben wir? Sterbe ich mit 30, mit 50, 80, 105? Kennst du jemanden, der 200 Jahre alt ist heute? Nein. So, wann es passiert, ist offen. Aber dass es passiert, ist sicher. Und der Herr Jesus sagt, du musst bereit sein für das, was danach kommt. Bist du bereit, auf meiner Seite voll und ganz zu stehen? Das ist, was es bedeutet, mein Jünger zu sein, mein Nachfolger zu sein. Und du wirst nicht nur einfach errettet, du wirst Lohn im Himmel bekommen. Und du wirst dann eigentlich zu allen in der Geschichte dann zugehören, die auch treu zu mir gestanden sind und auch treu gelitten haben dafür. Du gehörst zu den vornehmsten Diener Gottes der Geschichte. Und es steht da, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und Jesus tut mit dieser kurzen Aussage Folgendes. Und zwar, er sagt zu den Zuhörern der damaligen Predigt, er sagt, es sind nicht einfach diese allgemeinen Wahrheiten, die so wichtig sind. Es ist, wie ihr zu mir steht, weil die Propheten im Alten Testament, sie standen auch zu mir. Und wenn du heute zu mir stehst, bist du in der gleichen Gruppe. Hebräer Kapitel 11. Die Glaubenshelden, Helden der Vergangenheit. Auf welcher Seite der Geschichte stehst du? Und du liest die Geschichten von den Propheten, die haben sehr viel gelitten. Aber auf welcher Seite standen sie? Und in der Auferstehung, im neuen Himmel und Erde, werden sie ihr Lohn bekommen. Glaubst du das? Lebst du für heute und für jetzt und meinst, dass diese heutige Welt ist alles, das es gibt? Und ich muss diese tolle Welt irgendwie genießen? Oder verstehst du, diese Welt ist verdorben? Ich will so weit wegkommen von dieser Welt. Ich will überhaupt nicht angepasst sein, was diese Welt angeht. Ich will Christus angepasst sein. Ich will, dass mein Herz so verändert wird, dass wenn Menschen mich sehen, die sehen ein klein bisschen von Jesus. Die gleichen Dinge, die er liebte, die liebe ich. Die gleichen Dinge, die er gesagt hat, die will ich auch sagen. Wie er mit seinen Feinden umgegangen ist, das tut er. Was er, wie er sich eigentlich ausgeruht hat, das möchte ich auch machen. Oder schauen wir diese Welt an und sagen, ah, die haben schon was zu bieten. Ich glaube, ich mache halb-halb. Nein, dann haben wir Jesus nicht verstanden und die Welt auch nicht. Jesus sagt tatsächlich, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du ein Kreuz. Dann wirst du ein Kreuz haben. Wie wir letzte Woche gehört haben, es ist nicht gratis Errettung, es ist teuer bezahlt. Teuer bezahlt. Bist du bereit auch, das anzunehmen? Weil es wird dir auch kosten. Wisst ihr, was es dir kosten wird? Dein Leben, dein irdisches. Ein Jünger Jesu ist nicht einfach jemand, der Jesus zu seinem Leben hinzufügt und sagt, ja, jetzt habe ich ein Jesus-Fach auf meinem Schreibtisch. Nein, sein Leben, ihr Leben wird voll und ganz Jesus hingegeben. Man stirbt, sagt Paulus, Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Es kostet dir was. Du musst aufhören zu sagen, alles dient mir zur Ehre und geht dorthin zu 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst noch irgendwas tut, was gehört dazu, sonst noch irgendwas tut, was ist da nicht involviert, nicht inkludiert? Unterhaltung? Ja, das gehört nicht dazu. Nein, alles, sonst noch, sogar was ich esse und was ich trinke. Paulus sagt, wenn mein Essen oder mein Trinken Anstoß ist für jemanden, dann esse ich gar nichts und trinke auch nichts. Warum? Er lebt für Jesus. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst noch irgendetwas tut, tut alles, was? Was steht da? Zur Ehre Gottes. Schaut Gott dein Leben an und sagt, boah, das ehrt mich. Das zeigt die Liebe im Herzen dieser Person. Tut alles zur Ehre Gottes. Wir haben das so wunderbar, zwei, drei Seiten von Bibelstellen durchgemacht, wo deutlich da steht, dass diese Welt existiert, um die Herrlichkeit Gottes darzustellen, damit er die Ehre bekommt. Er ist Gott. Nur er soll angebetet werden. Und wenn wir zu ihm kommen, dann fangen wir auch an zu beten. Und die Anbetung ist nicht einfach sonntags in der Versammlung Loblieder singen. Die Anbetung ist, jeden Tag stehe ich auf und ich tue alles ihm zur Ehre. Mein Leben, ob ich heute, morgen, ob ich daheim bin oder nicht daheim, ich will ihm wohlgefallen. Warum? Er ist Herr. Und nur so kannst du auch wirklich glücklich als seine Schöpfung sein. So, der Herr sagt schlicht und einfach, glückselig bist du, wenn du so zu mir stehst. Ich bin die Lösung. Lass nicht zu, dass der Preis der Nachfolge Jesu dich daran hindert, Jesus anzunehmen. Die Welt mag vielleicht dir sagen, oder dein Herz mag sagen, das kostet zu viel, das ist zu schwer. Oh nein, denk das nicht. Es kostet viel zu viel, ihn nicht anzunehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Er kostet dich auf lange Sicht. Es kostet dir viel mehr, wenn du Jesus ablehnst. Und das auf Ewigkeit. Wie steht's in deinem Herzen? Wenn du das hörst, wenn du diese Worte von unserem Herrn Jesus hörst. Ich, du, wir alle, die Jesus kennen, wir sehen unsere Schwächen und wir sagen, oh Herr, hilf mir. Aber ist in deinem Herzen vielleicht auch Widerstand da entstanden? Sag, aber du bist ja zu eng. Aber das ist zu radikal. Oder das Lieblingsausrede, das dann immer wieder vorkommt in vielen Bereichen, oder das wir erleben. Wir reden über die Gerechtigkeit Gottes und volle Hingabe und totale Christus-zentriertes Leben. Und dann kommt, ja, aber du bist so gesetzlich. Habe ich heute gesagt, dass wenn du diese Dinge tust, wirst du errettet? Haben wir das gesagt? Mach das, damit du errettet bist. Haben wir das gesagt? Nein. Was haben wir heute gesagt? Wenn du Jesus kennst, was ist los in deinem Herzen? Wenn du ein neues Herz hast, wie zeigt sich das in deinem Leben? Dann ist kein halb-halb neutral zu Jesus. Wenn Jesus geschmäht wird, wenn Jesus gelästert wird, wenn Verfolgung entsteht, dann machst du nicht mit. Siehst du den Unterschied? Gesetzlichkeit sagt, du musst das tun, sonst bist du verloren. Nein, das ist es nicht. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Was ist in deinem Herzen, dass du sowas dulden kannst und behauptest, Christ zu sein? Jesus hat es nicht so gemacht. Und alle unsere Herzensentscheidungen sagen, wer wir wirklich sind. Jesus sagte, schau die Früchte an, so wirst du sie erkennen. Ich kann in meinem Herzen nicht hineinschauen, du kannst auch in meinem Herzen nicht hineinschauen. Paulus sagt, ich richte nicht mal mich selbst, aber ich tue alles, was ich kann, um Gott die Ehre zu geben. Aber er wird mich eines Tages richten. So, liebe Geschwister, eines Tages, wenn du bereit bist, für Jesus zu leiden, wirst du mit Jesus sein in der Ewigkeit. Und du wirst so sehr verstehen, warum Jesus diese Worte gesagt hat. Du wirst kein Wort bereuen, keine Entscheidung bereuen, dass du für Jesus und für Jesus allein getroffen hast. Keine Verfolgung, die du über dich ergehen lassen hast, wirst du bereuen. Wenn du da stehst und Jesus anschaust, mit seinen Nageln eben durchdrungene Hände und seine Seite, die für dich eben gestochen wurde, der dich errettet hat, du wirst merken und du wirst wissen, im Vergleich zu ihm, ich habe überhaupt kein Opfer gebracht. Danke, Herr. Danke, dass du mich gerettet hast, dass ich bei dir bin jetzt und nicht dort, wo ich eigentlich hingehöre, das, was ich verdient habe durch meine Sünden, dein Gericht, dein Verdammnis. Aber du hast mir Errettung geschenkt. Danke, Vater. Wie steht es zwischen dir und dem Herrn? Als Mensch bist du ein Kind Gottes? Oder als Kind Gottes? Stehst du ganz auf der Seite Jesu? Bist du auch bereit, wirklich alles dem Herrn hinzugeben? Das ist, was Jesus, worauf er sagt. Und die Briefen sind voll von dieser Lehre. Seelsorge, voll von dieser Lehre. Keine halb-halb Geschichte wird dein Leben helfen. Gib dich voll und ganz dem Herrn Jesus hin. Wenn du in deinem Herzen heute merkst, dass da Kompromisse vorhanden sind, Ausreden. Was sollst du dann tun? Was soll ich tun, wenn der Herr mir zeigt, wo ich nicht 100% auf der Seite meines Gottes stehe? Zurückkriechen in eine Ecke, 2, 3, 4, 5 Tage lang weinen, nichts essen, deprimiert werden. Wehe mir, ein schlechter, schlimmer Person. Ich kann nichts machen für dich, Gott. Ich höre auf. Ist das, was wir tun? Das ist das Gnädige an unserem Herrn Jesus. Er sagt, weißt du, wenn du Sünde siehst, wenn du das erkennst, bekenne deine Sünde. Sag das Gleiche darüber, was Jesus sagt. Bekenne es. Lass zu, dass er dich vergibt. Und er hat das versprochen. Er vergibt dir. Und dann reinigt er dich. Er reinigt dich, nicht du. Er reinigt dich. Und steh auf und folge ihm nach. Bring's in Ordnung. Und geh weiter mit dem Herrn. Lerne, steh auf und lass dich von seiner Güte erfüllen. Was für ein gnädiger Gott ist, das ist, der uns Vergebung schenkt. Wow. Wir haben es nicht verdient. Amen. Und eines Tages, ich glaube nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber eines Tages, wenn wir im Himmel sind, werden wir Vanya begegnen und viele anderen. Es wird keine Tränen im Himmel geben. Es wird kein Trauer und keinen Schmerz geben. Aber stellst du dir manchmal die Frage,